Starker Anfang, schwaches Ende. Das könnte die Überschrift sein über dem Leben von König Salomo, um den es heute geht. Wir machen ja als Gemeinde so einen Gang durch die Bibel. Und da hatten wir uns jetzt sehr intensiv mit David beschäftigt. Und heute geht es um seinen Sohn Salomo und was wir von dem für uns persönlich lernen können. Unser Leben soll nicht nur einen guten Start haben, sondern auch ein gutes Ende. Und bei Salomo war es leider so, er hatte einen guten Start, aber ein böses Ende. Ein Freund von mir hat mal gesagt, das Leben ist wie ein Marathonlauf. Es kommt nicht nur darauf an, dass du schnell losrennst, sondern du musst es über lange Zeit durchhalten und am Ende im Ziel ankommen. Letztes Jahr bin ich selber den Halbmarathon in Berlin gelaufen und ich habe gemerkt, wie schwer das ist. Nach 16 Kilometern wollten meine Knie nicht mehr mitmachen. Und im Glaubensleben kann dir das genauso gehen. Du hast einen super Start. Wir haben viele Menschen hier in der Gemeinde, die sind mit Jesus losgerannt. Und die haben in vielen Teams mitgemacht, die konnte man gar nicht bremsen, die waren jeden Gottesdienst dabei. Aber nach 1-2 Jahren, da ist es ihnen so gegangen wie mir bei dem Marathon, da wird alles zäh und öde und dann geht's nur noch im Schneckentempo vorwärts. Typisch Salomo, starker Anfang, schwaches Ende. Deshalb beeindrucken mich solche One-Hit-Wonders überhaupt nicht besonders, wenn einer groß rauskommt. Sondern eigentlich beeindruckt mich am allermeisten, wenn jemand am Ende durchhält. Zum Beispiel Horst Fröhlich, der immer wieder mit 87 Jahren bei uns hier die Orgel spielt und Gott damit lobt. Der ist schon länger im Ruhestand als die meisten Leute im Dienst. Und trotzdem lobt und ehrt er Gott noch von ganzem Herzen. Oder Roland Hoffmann, der mal hier in Thüringen Bischof war. Inzwischen sind schon 2 Bischöfe nach ihm pensioniert. Und trotzdem steht Roland Hoffmann noch fast jeden Sonntag in der Schillerkirche da und guckt in die Kamera und lässt den Gottesdienst streamen und verkündigt Jesus. Großartig. Ja, Salomos Start. Dazu lese ich uns den Predigttext vor aus 1. Könige 3. König Salomo ging nach Gibeon, um Gott anzubeten. Als er im Heiligtum übernachtete, erschien ihm der Herr und sagte: Wünsch dir, was du willst, ich will es dir geben. Das ist krass, oder? Übrigens die einzige Stelle in der Bibel, die ich kenne, wo Gott mal zu einem Menschen sagt, pass mal auf, du kannst dir jetzt mal was wünschen. Hat er mit mir noch nicht gemacht. Ich wüsste nicht so genau, was ich da antworten würde, aber auf jeden Fall ein krasses Angebot. Wir hören, was Salomo antwortet. Salomo sagt, Herr mein Gott, du hast mich zum Nachfolger meines Vaters David gemacht. Ich bin aber noch jung und unerfahren. Ich weiß nicht, wie ich diese große Aufgabe bewältigen soll. Hier stehe ich mitten in dem Volk, das du als dein Volk erwählt hast. Es ist so groß, dass man es weder zählen noch schätzen kann. Darum bitte ich dich, gib mir ein Herz, das auf dich hört, damit ich dein Volk richtig führen und zwischen Recht und Unrecht unterscheiden kann. Ein hörendes Herz, steht da wörtlich. Salomo betet um ein hörendes Herz. Das gefiel dem Herrn, dass Salomo gerade dies erbeten hat. Darum antwortete Gott ihm, ich freue mich, dass du nicht ein langes Leben erbeten hast, auch nicht Reichtum oder Sieg über deine Feinde. Du hast mich um Weisheit gebeten. Du sollst bekommen, was du dir gewünscht hast. Aber ich will dir auch noch das geben, worum du nicht gebeten hast. Reichtum und Ehre und Macht. Solange du lebst, soll kein König so groß sein wie du. Starker Anfang, oder? Stellt euch vor, der Salomo kann man zurückrechnen von seinem Todestag und 40 Jahre Regierungszeit. Der war noch nicht mal 20 Jahre alt. Und er sollte ein Weltreich regieren, das bis zum Euphrat reichte. Also nicht nur das heutige Israel, sondern noch ein Stück Irak, Syrien, Jordanien. Das gehörte alles mit dazu. Das war eine totale Überforderung für ihn. Und das hat er auch gemerkt. Und ich weiß nicht, ob es euch nicht auch manchmal so geht, dass ihr sagt, hey, diese Aufgabe in meinem Beruf, das überfordert mich völlig. Oder jetzt werde ich Mutter oder jetzt werde ich Vater, war vielleicht gar nicht so geplant und diese Rolle überfordert mich völlig. Ich denke, die meisten haben sowas schon mal erlebt. Und du merkst, das ist aus eigener Kraft nicht zu schaffen. Und wenn du dann dich an Gott wendest, so wie Salomo, dann wird er dir entgegenkommen, so wie Gott es bei ihm gemacht hat. Salomo, du hast einen Wunsch frei. Ja, und jetzt erwartet Gott natürlich, dass Salomo antwortet, was sich Menschen so wünschen. Gesundheit wünschen sich gerade alle, bleib gesund, sagen sie. Lebensglück, Macht, eine schöne Liebe, was sich Menschen halt wünschen. Doch Salomo spricht eine Bitte aus, die Gott total vom Hocker holt. Gib mir ein hörendes Herz, lev shomea, sagt er. Damit hat Gott nicht gerechnet. Das hat ihn total überrascht, dass ein Mensch sowas erbeten würde. Wahnsinn. Gott ist völlig aus dem Häuschen. Das gibt's doch gar nicht. Dieser Salomo liebt mich mehr als alles andere. Der will als Wichtigstes meinen Willen tun. Was ist das denn für ein König? Der ist ja ganz anders als die Erdogans und Putins, die heute die Welt regieren. Also wenn du Gott wirklich mal verblüffen willst, wenn du ihn echt begeistern willst, dann bete wie Salomo und erbitte dir ein hörendes Herz. Da steckt so viel drin. Denn damit sagt Salomo zu Gott, hey, ich brauche dich. Ohne dich wird das hier nichts. Mein Leben kommt nicht auf die Reihe, wenn du mir nicht hilfst. Und er sagt, ich will auf deine Gebote hören. Deine Worte sind Wahrheit. Ich will mich nicht nach meinem eigenen Gutdünken richten oder dem, was die Masse sagt, sondern das, was dein heiliges Wort sagt, das soll für mich gelten. Salomo sagt damit auch, hey Gott, du bist der Hirte, ich bin das Schaf. Du hast das Sagen, ich folge dir. Du bist der wahre König Israels und ich bin nur der Mandatsträger. Und er sagt auch, Gott, du sollst die Kontrolle über mein Herz haben, über meine Motive, über meine Emotionen. Gib mir deinen Geist, dass mein Herz richtig ist, sodass ich so regiere, wie es deinem Volk gut tut. Ja, und da ist Gott völlig begeistert, oder? Und voller Überschwängen und Begeisterung schenkt Gott ihm auch noch alles andere, was sich ein Mensch nur so wünschen kann. Und so wird Salomo regelrecht zu einem Märchenkönig, voller Glück und Segen. Die Königin von Saba kommt angereist und ist beeindruckt. Die Nobelpreisträger seiner Zeit sagen, die werden da einzeln aufgezählt, aus Babylonien und sonst wo, aus Ägypten, die sagen, hey, so einen IQ wie dieser David hätte ich auch gerne. Ja? Das erste salomonische Prinzip, ich stelle euch heute drei salomonische Prinzipien vor, das Wort habe ich erfunden. Das erste salomonische Prinzip lautet, das sehen wir hier an dieser Stelle, setz Gott an die erste Stelle, dann wird sich alles andere in deinem Leben gut fügen. So heißt es auch im Psalm, das ist eine Linie, die sich durch die ganze Bibel zieht. Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Und Jesus greift das auf und sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch alles andere zufallen. Okay, im Neuen Bund ist es nicht mehr so wie bei David, dass du super glücklich und reich wirst. Das wäre Prosperity Gospel. Gott mutet seinen Leuten auch ganz schön harte Sachen zu. Kreuzesnachfolge im Neuen Bund. Aber es ist dasselbe Prinzip. Gott kommt an die erste Stelle. Darauf kommt es an. Setze Jesus an die erste Stelle in deinem Leben und du wirst es nicht bereuen. Und tatsächlich, David macht alles richtig. Er hat 40 Jahre Frieden, Entschuldigung, Salomo macht alles richtig. Salomo hat 40 Jahre Frieden mit den Feinden Israels. Der König vom Libanon, Hiram, wird sein Freund. Die Könige der Araber bringen Geschenke nach Jerusalem. Stell dir das mal heute vor. Wahnsinn. Alles, was der anfasst, wird zu Gold und es glückt ihm, weil er Gott an die erste Stelle setzt. Das ist das erste salomonische Prinzip, das wir von David lernen können. Das zweite Prinzip ist, was du hast, das halte Gott als einen Tempel hin, damit er es ausfüllt. David hat ja viele Jahre lang diesen Tempel für Gott bauen können in Jerusalem. Er darf einen Wohnort Gottes auf Erden errichten. Er selber kann das kaum glauben und erfassen, dass der allmächtige Gott, der das Universum regiert und geschaffen hat, dass der an einem Ort in dieser Welt sich finden lässt. Salomo betet, kann Gott wirklich unter Menschen wohnen? Der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Und jetzt bindet Gott sich an dieses Haus. Er lässt sich dort finden von seinem Volk. Und noch heute beten die Juden an der Westmauer des Tempels und ich habe oft mit ihnen dort gebetet. Wenn das stimmt, sagt David, wenn Gott wirklich in dieser Stadt auf dem Zionsberg in Jerusalem wohnen wird und sich finden lässt, dann ist das Beste und Schönste gerade gut genug für ihn. Das Wertvollste für Gott, das ist auch Teil dieses zweiten salomonischen Prinzips. Und er nimmt die kostbarsten Edelsteine, die er kriegen kann, und holt die besten Handwerker aus der ganzen Welt, so wie wir die besten Techniker und Musiker aus der ganzen Welt für euch hierher geholt haben, ja, um Gottes Tempel zu bauen, ja. So hat Salomo das auch gemacht. Das reinste Gold, die schönste Kunst, und er widmet sie Gott, um den Tempel für Gott zu bauen. Übrigens ist das auch der Geist des christlichen Europa. Die gotischen Kirchen sind nach meiner Überzeugung die größten Kulturleistungen der Menschheit. Das Beste und Schönste für Gott. Es ist doch so, mal ehrlich gesagt, Hand aufs Herz, wenn du in Europa eine fremde Stadt anguckst, egal ob das Brüssel ist oder Paris oder was auch immer, und du willst was Schönes und Bedeutendes sehen, wo gehst du hin? Aufs Postamt? In die Bank? Nein, du gehst in die Mitte der Stadt, wo die Kathedrale steht, und guckst dir die Kirche an. Sogar Atheisten machen das so und bekennen damit aus Versehen, ja, das stimmt, das Beste und Schönste, wozu Menschen in der Lage sind, das kommt von Gott und es gehört ihm. Salomo hat das verstanden und er hat das angewandt. Und dann nimmt er das, was er hat, was er für Gott gebaut hat, und hält es ihm hin, dass Gott darin wohnt. Und seht ihr, das ist das zweite salomonische Prinzip, das wir nachmachen sollen. Lass dein Leben auch ein Tempel für Gottes Geist sein. Halte ihm dein Leben hin, dass Gott darin einzieht. Paulus wendet das an in 1. Korinther 6 und sagt, hey, gib deinen Körper, wenn du Christ bist, gib deinen Körper Gott als Tempel hin. Und lass das sein, was ihn unrein macht. Also Drogen, Unzucht und so weiter. Aber es geht nicht nur um meinen Körper, es geht um mein ganzes Leben. Auch mein Arbeitsplatz, wo du gerade bist, im Labor, am Schreibtisch, in der Werkstatt. Sag zu Gott, komm Herr Jesus, zieh hier drin ein, lass deinen Geist das ausfüllen, dein Licht, und von hier aus ausstrahlen zu den Menschen. In deine Familie, in deinen Freundeskreis. Mach einen Tempel Gottes draus und bitte Gott, dort einzuziehen. Wie es in einem alten Lied heißt, zieh in meinem Herzen ein, lass es deinen Tempel sein. Wir haben es nicht in der Hand, dass Gott da hineinkommt. Aber wir können ihn drum bitten und es erwarten. Und bei Salomo können wir sehen, Gott nimmt das an, was du ihm hinhältst, und erfüllt es aus mit seinem Geist. 1. Könige 8, Vers 10, als die Priester zum Dienst gingen, erfüllte die Wolke Gottes das ganze Haus des Tempels. Die Herrlichkeit des Herrn erfüllte den Tempel Jahwes. Gott zog sichtbar, wie in der Wolken- und Feuersäule in der Wüste, so zog er jetzt sichtbar in den Tempel ein. Seine Kavod, sein Lichtglanz, erfüllen den Tempel, sodass selbst die Priester nicht näher kommen können. Gott hat damit sichtbar markiert, hier auf dem Zion ist der Ort, wo man ihn suchen und finden kann. Jetzt das letzte, dritte salomonische Prinzip. Erlaube niemand und nichts, dass es Jesus vom Thron deines Herzens stößt, damit du nicht so ein böses Ende nimmst wie Salomo. Salomos Ende wird beschrieben in 1. König 11. Erstes Buch der Könige, Kapitel 11. Und das ist sehr tragisch. Denn Gott zeigt hier, wie es auf keinen Fall bei uns laufen sollte. Salomo war eine großartige Persönlichkeit, aber er hatte auch eine ganz großartige Begabung. Er hatte einen Sinn für das Schöne. Er war ein Ästhet für alles Schöne in der Welt. Deshalb konnte er ja den Tempel so prächtig schmücken und ausbauen. Gott benutzt seine besondere Begabung, das, was seine besondere Stärke ist. Und Gott möchte auch deine Stärke, was immer du kannst, Alles, was du von ihm bekommen hast, das möchte er benutzen zu seiner Ehre. Und so war das auch bei Salomo, dass er so ein Ästhet war und Sinn für das Schöne hat, das hat Gott benutzt. Er hatte auch einen genialen Sinn für Sex und Erotik. Darum hat er das Hohelied geschrieben, das in jeder Bibel steht, abgedruckt ist. Ein wunderschönes Lehrbuch der Erotik. Danke, Salomo, dass wir das von dir haben. Aber ausgerechnet diese Stärke ist ihm zum Verhängnis geworden. Ausgerechnet, womit Gott ihn übermäßig begabt und erfolgreich gemacht hat, das wird zu seinem Fallstrick. In seinem Fall war es die Schönheit der Frauen. Er verliert die Kontrolle darüber. Er hat 700 Hauptfrauen und 300 Nebenfrauen. Hallo, das ist doch nicht normal, oder? Was will er denn mit 1000 Frauen? Das ist doch krank, das sieht doch jeder. Ein Mann und eine Frau, sagt Jesus. So ist es von Anbeginn der Schöpfung Gottes Plan. Da soll sich deine Liebe entfalten. Mein Freund und Seelsorger, der hat mir mal gesagt, ich glaube, er hat es mir sogar mehrmals gesagt, was der Teufel nicht verhindern kann, das versucht er zu übertreiben. Und genau das ist bei Salomo passiert. Seine Stärke, die ihm der Teufel nicht nehmen konnte, die hat er übertrieben. Genau seine Stärke wird Salomo zum Fallstrick. Frag dich mal, wo liegt eigentlich meine Stärke? Worin bist du versucht, es zu übertreiben? Fitness? Okay, geh dahin ins Fitnessstudio, einmal die Woche, zweimal die Woche. Aber ein Körperkult? Muss nicht sein. Karriere? Ja, es ist gut, wenn du erfolgreich bist. Wenn du dich reinhängst in deinen Beruf, in deine Begabung, wenn du alles gibst, aber 12 Stunden arbeiten, jeden Tag und keinen Sabbat machen? Egal was es ist, erlaube deine Stärke nicht, Jesus vom Thron deines Herzens zu stoßen. Das ist nämlich das dritte Prinzip Salomos, das wir von ihm aus dem negativen Beispiel lernen. Erlaube nichts und niemand, Jesus vom Thron deines Herzens zu stoßen. Und das passiert meist ganz langsam. Bei Salomo war es auch so. Über viele Jahre hin wendeten die fremden Frauen das Herz des Königs zu fremden Göttern hin, heißt es in 1. Könige 11. Genauso versucht der Teufel das bei dir auch. Ganz langsam verebbt dein Gebet und wird zur Routine. Ganz langsam kommst du nur noch selten zur Gemeinde und zum Gottesdienst. Ganz langsam wird es dir zu anstrengend, in der Bibel zu lesen. Und in demselben Tempo nehmen andere Sachen in deinem Herzen und in deinem Leben immer mehr Platz ein. Ein befreundeter Pfarrer, mit dem habe ich neulich telefoniert, und er hat mir von einem Paar erzählt, die waren genauso engagiert und mit Power und mit Eifer dabei wie ihr hier in der Gemeinde. Sie gehörten wirklich zu seinen Stützen der Gemeinde dort in Nordhausen. Und es ist toll, wie viel Segen Gott durch sie gewirkt hat. Aber irgendwann kamen sie immer seltener. Und der Pfarrer hat sie angerufen und hat gesagt, hey, was ist los mit euch? Ich habe euch so lange nicht gesehen, ich vermisse euch. Und da sagen sie ihm, weißt du, wir haben jetzt was ganz Schönes Neues. Wir haben ein super Wohnmobil gekauft und damit sind wir immer am Wochenende unterwegs und es ist großartig, was wir damit alles erleben. Ja, schön für euch, antwortet er. Aber wir brauchen euch hier in der Gemeinde. Einfach, dass ihr da seid, ist eine wichtige Ermutigung für eure Schwestern und Brüder. Ohne euch fehlt was Entscheidendes. Und euer Glaube wird auch ohne die Gemeinde am Ende immer schwächer und erlöschen. Das ist die Falle. Das ist das böse Ende Salomos. Und das Krasse ist, wenn ihr 1. Korinther 11 nachliest, Gott warnt ihn nochmal. Er stellt nochmal ein Stoppschild auf. So wie er am Anfang zu ihm gesprochen hat, redet er auch am Ende nochmal mit ihm. Er sagt ihm, stopp, du rennst in den Abgrund. Vielleicht kennt ihr das, dass du das manchmal auch in deinem Herzen und in deinem Hinterkopf hörst, hey, eigentlich müsste ich jetzt mal was ändern. Eigentlich ist meine Beziehung zu Gott nicht mehr okay. Eigentlich muss er wieder den Platz bekommen, der ihm eigentlich zusteht in meinem Herzen. Aber Salomo, obwohl er diesen Stopp von Gott hört, ignoriert das Stoppschild. Er macht einfach weiter. Wenn man diese Gottesrede liest, wo Gott den Salomo warnt, da denkt man, hey, jetzt ist ja Salomos Reaktion dran. Bestimmt wird er so wie sein Vater David auf die Knie fallen und wird bereuen, was nicht in Ordnung war, und Gott um Verzeihung bitten. Und dann wird es einen Neuanfang geben. Aber es kommt einfach nichts. Dröhnendes Schweigen. Ich finde das kaum zu ertragen. Da redet der Schöpfer des Universums zu Salomo. Und was macht er? Nichts. Keine Reaktion. Da kommt der Nachhauseruf Gottes und Salomo reagiert nicht. Ganz genau so redet Jesus zu uns im Buch der Offenbarung, zu uns Christen. Und wenn du, lieber Zuhörer, auch gerade an so einer Stelle bist, dass du dir ehrlich sagen musst, hey, ich bin auch dabei, von Gott wegzudriften. Gott hat nicht mehr den ersten Platz in meinem Leben. Jesus sitzt nicht mehr auf dem Thron. Dann ist das jetzt die Anrede Gottes an dich. Kehr um, komm zurück zu ihm, komm zurück zur Gemeinde. Sag den Götzen ab, die in deinem Leben so viel Raum einnehmen. Mach nicht mehr mit. Früher mal, sagt Jesus, früher mal warst du brennend im Glauben. Da hast du mich geliebt von ganzem Herzen. Aber jetzt hast du die erste Liebe verlassen. Komm zurück, ich warte auf dich. Es ist nicht zu spät. Bleib bei mir und meinem Wort. Mein Tempel ist die Gemeinde. Da kannst du mich finden. Gib dein Bestes und Schönstes für mich. Mach's wie Salomo. Und dann sei mir treu bis in den Tod. Denn dann werde ich dir die Krone des Lebens geben, die ich für dich bereitet habe. Amen. Der Friede Gottes, der größer ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus. Amen.